Wer von euch hat denn im Urlaub das Meer gesehen? Möglicherweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich selber sogar auch. Ich meine, ein entflohener Ball lässt sich vielleicht verschmerzen, aber besser ist es, wenn dadurch der Urlaubsfriede nicht in Gefahr gebracht wird. Das ist nämlich nerviger. Aber das kennt ihr, glaube ich, selber auch. Evi hat es eben schon gesagt, es geht so ein bisschen um Erfolg und Niederlage, vielleicht auch um Pleiten, Pech und Pannen. Und ich denke, ich werde heute den Predigttext ohne viel einleitenden Worte vorlesen, weil der so bekannt ist und auf den ersten Blick so einfach, dass das vielleicht gar nicht nötig ist, viel dazu zu sagen. Es gibt eigentlich kein Kindergottesdienstprogramm ohne diesen Text Jesu. Und wenn jemand die Bibel in Bildern darstellen will, ich weiß nicht, wer mit euch mit Kinderbibeln aufgewachsen ist, der wird das nämlich auch finden. Das ist immer da drin. Der Text steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 29. Ich lese sie einmal vor. Überschrieben hat Luther das vom Hausbau. Darum sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an dieses Haus, da fiel es nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als jetzt ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht so wie ihre Schriftgelehrten. Darum sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baute. Wir dürfen bauen. Das ist das Erste, das Jesus hier sagt. Wir dürfen bauen, als Kinder Gottes müssen wir unsere Hände nicht in den Schoß legen und nur zugucken, was die anderen so machen, sondern wir haben zunächst einmal Baurecht. Und dieses Baurecht Christi, das wird uns schon ganz zu Anfang der Bibel zugesprochen. Wir sollen diese Erde bebauen und bewahren, steht da nämlich. Wir sollen nutzen und fördern, was auf ihr ist, damit es vorangeht bei uns. Und Gott selbst will unser Händewerk segnen, sagt er an einer anderen Stelle, wenn wir in seinem Namen ans Werk gehen. Und auf der anderen Seite heißt das, wer in Gottes Namen zerstören will, egal ob mit Bomben oder neuerdings ja auch mit Raketen, der beweist darin nur seine eigene Gottlosigkeit. Das hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit dem, was Gott will. Und auch nichts zu tun, was Jesus hier sagt. Wir sollen bauen und bewahren. Dazu lädt er uns ein. Und der Ratschlag und die Ratschläge in diesem Text heute Morgen, die gelten denen, die sich ans Werk machen wollen. Für unser persönliches Leben, aber auch für unser Gemeindeleben. Wir dürfen bauen. Wir dürfen Pläne schmieden. Dürfen uns zusammensetzen. Dürfen überlegen, was als nächstes dran ist. Und dann auch anfangen, die einzelnen Steine so zu setzen, dass es passt. Ich habe mir überlegt, die Predigt heute Morgen in drei kurze Teile zu gliedern. Zuerst einmal möchte ich doch noch kurz diesen Text vom Hausbau auslegen. Ich habe schon kurz angefangen. Dann redet Jesus in diesem Text immer wieder von einer Rede, von Worten, auf die wir irgendwie achten sollen. Steht zweimal da. Darauf will ich eingehen. Und der dritte Teil der Predigt ist dann das Lied, das wir nach der Predigt singen werden. Also, gucken wir doch noch einmal in den Text. Zwei Bauherren. Zwei Häuser. Das eine Haus steht erfolgreich. Das andere Haus steht plötzlich nicht mehr Misserfolg. Wie kommt das? Vordergründig könnten wir sagen, das liegt an dem Sturm, der plötzlich aufzog, und an dem Platzregen, der dann fiel. Hätte es dieses Unwetter nicht gegeben, würden beide Häuser noch stehen. Also kann doch bloß das Unwetter schuld sein am Misserfolg des zweiten Bauherrn. Nicht das Haus, nicht der Grund und Boden, auf dem es steht, sondern die Naturgewalten, für die ja niemand etwas kann. Und wenn die Schuldfrage so geklärt wird, dann sind wir selber aus dem Schneider ziemlich schnell raus, denn für so ein Unwetter können wir ja nichts. Wenn überhaupt jemand schuld ist, dann müsste es ja wohl Gott sein, denn der ist doch Herr über Wind und Wetter. Wisst ihr, das kann eine ganz große Gefahr auch in unserem Denken sein, dass wir Ursache und Wirkung verwechseln. Dass wir die Dinge gerne so drehen, dass wir selber nicht in Frage gestellt werden, sondern die Umstände schuld sind an meinem Misserfolg. Die Lehrer, die blöd, ich ja nicht. Die Kollegen oder einfach Gott, der das falsche Wetter geschickt hat. Hätte er doch wissen müssen, dass mein Haus das nicht aushält. Warum hat er diesen Sturm überhaupt zugelassen? Ein Sturm, das kann alles Mögliche sein. Hätte doch wissen müssen, dass ich diese Krankheit nicht aushalte. Warum hat er die eigentlich zugelassen? Hätte doch wissen müssen, dass ich diesen Chef nicht aushalte. Warum lässt er den denn zu? Als Jugendlicher hatte ich mir in den Ferien immer etwas Geld dazu verdient. Und das konnte ich machen bei einem Tischler, der in unserem Dorf eine große Werkstatt hatte. Da habe ich, glaube ich, schon mal was davon erzählt. Teilweise arbeiteten wir dort mit drei, vier Schülern. Und wir haben dann immer die diversen Arbeitstrupps unterstützt, die morgens um 7 Uhr in alle Richtungen ausschwärmten. Da saßen wir dann mit drin. Das war interessant für uns, denn wir konnten Dinge nebenbei lernen, die wir sonst nicht gemacht hatten. Ich habe dort Fenster eingesetzt, ich habe Decken vertäfelt, Küchen eingebaut. Und vor allem durften wir dort die großen Transporter immer schön fahren, weil die Gesellen während der Fahrt lieber hinten saßen und schliefen. Also alles in allem eine ganz gute Sache, so fand ich das damals. Wenn da nicht ein Problem gewesen wäre, dass wir Schüler so nach und nach so ein bisschen mitbekamen. In den Gesprächen mit den Gesellen, den Altgesellen sogar, kam zwischen den Zeilen nämlich ab und an durch, dass sie am Monatsende nicht immer den vollen Lohn bekamen, manchmal sogar gar keinen Lohn. Das hing wohl sehr von der Kassenlage des Unternehmens ab. Und diese Kassenlage war offensichtlich ziemlich unsicher. Ich hatte mir damals nicht viel dabei gedacht, weil es mich nicht betraf. Wir bekamen als Schüler immer so eine Art Lohntüte ausgehändigt nach einer Woche. Das Geld sozusagen war auf die Hand. Und damit war die Sache für mich erledigt. Aber auf Dauer konnte das eben so nicht gut gehen. Und als dann diese Firma, diese Tischlerei, einige Jahre später tatsächlich bankrott ging, da gab es dieselbe Antwort, die ich vorhin schon mal so gesagt habe, die Umstände waren schuld. Kunden, die nicht rechtzeitig bezahlten, klar. Lieferanten, die ihre Forderungen irgendwann dann doch mal beglichen haben wollten. Fiese Banken und ein Feuer in der Holzwerkstatt gab es auch noch. Aber ich dachte mir dann, Mensch, es ist doch so, dass andere Tischlereien genau in demselben Wetter arbeiten mussten und nicht Konkurs anmelden. Es musste also etwas gegeben haben, das die Kassenlage dieses Unternehmens beeinflusste, aber das eindeutig wetterunabhängig war. Ich denke heute, die wahre Ursache dieser Pleite waren gar nicht die äußeren Umstände, sondern die Geschäftsführung des Chefs. In der chaotischen Buchführung war das begründet, darin, dass keine Rechnungen geschrieben wurden, darin, dass man sich zu sehr auf den Kreditrahmen der Banken verlassen hat. Damit war die Grundlage für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb irgendwann nicht mehr gegeben und die Stürme, die unweigerlich kommen, haben dann das schöne Haus tatsächlich zum Einsturz gebracht. Die Sache hat mich damals nachdenklich gemacht. Das Fundament war nicht gut. Es ging eben nicht um die schöne Vertäfelung, die wir da gemacht hatten, nicht um die schönen Küchen und nicht um die haltbaren Kunststofffenster. Das alles war Teil des Hauses, das oben drauf stand, aber es war nicht das Fundament. Das Fundament dieses Unternehmens wäre etwas viel, viel Profaneres gewesen, nämlich eine solide Buchführung. Weil es die nicht gab, gab es irgendwann auch keinen Überbau mehr. Alles brach zusammen im Sturm der Gläubiger. Jetzt kann man natürlich ein Unternehmen und eine Unternehmenspleite nicht mit dem Lebenshaus gleichsetzen, das ist klar, aber so ein paar Dinge kann man an dieser Begebenheit, glaube ich, doch übertragen und lernen. Weil ich glaube, es macht Sinn, dass wir bei unseren Plänen, bei unseren Ideen, die wir so haben können, die wir persönlich haben, die wir aber auch vielleicht für unsere Gemeinde haben, immer auch die Frage stellen, was ist eigentlich das Haus und was ist das Fundament? Wir planen einen tollen Gottesdienst mit noch besserer Musik, mit moderneren Räumen, mit noch motivierteren Leuten vielleicht. Aber was ist da das Haus und was das Fundament? Ist jetzt nichts, das schönste Haus zu planen, mit wunderschönen Balkonen, mit perfekter Beleuchtung und den idealen Bewohnern, wenn das Fundament nicht stimmt. Nützt übrigens auch nichts, eine ideale Familie zu planen, mit Auto, Hund und Eigenheim, und zu denken, wenn ich das erreicht hätte, dann wäre die Welt in Ordnung. Sie ist es nicht, wenn das Fundament nicht stimmt. Denn die Stürme werden kommen. Das sagt Jesus hier, die kommen. Und sie werden an unseren Häusern rütteln. Und wenn es auf Sand gebaut ist, wird es, wenn es dumm läuft, einstürzen, und es läuft eben oft dumm. Also, was ist das Fundament für mein Lebenshaus? Naja, es ist ein Fels, sagt Jesus hier. Ein Fels übrigens, den wir selber nicht legen müssen. Paulus sagt das denn im Korintherbrief mal so. Er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Damit ist also Jesus selbst dieser Fels, auf dem wir unsere Pläne, auf dem wir unser Wirken, auf dem wir unser Leben aufbauen sollten. Ich denke, dass diese Antwort für uns nicht neu ist. Und dass wir sie vielleicht auch relativ locker bestätigen können. Ja, Jesus Christus ist der Grund meines Glaubens. Er ist der Grund meiner Hoffnung. Er ist der Grund und Boden meines Lebens. Diese Aussage können wir machen, relativ locker. Aber offensichtlich müssen wir mit diesem Grund unseres, aber offensichtlich müssen wir diesen Grund mit unserem Leben auch immer wieder treffen. Offensichtlich können wir ihn auch verfehlen und ein paar Sachen daneben bauen. Da ist dann kein Felsen mehr, sondern bloß noch Sand, und dann wird es wackelig. Jesus möchte uns aber vor diesen Lebenspleiten bewahren, und dazu müssten wir ihn mit unserem Lebenshaus treffen, auf ihm aufbauen. Also, zweite Frage, wie kommen wir denn jetzt selber auf diesem Fundament zu stehen? Ich lese dazu nochmal die beiden entscheidenden Verse vor, die uns da eine Antwort geben können. Jesus sagt das hier selber. Er sagt nämlich, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Das Gegenstück sagte auch, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als Christen sind wir im Letzten immer gehalten von Jesus Christus. Wir können nicht tiefer fallen als in seine Hand. Er nimmt unser Gebet ernst, darum sollten wir das Gebet nicht verlernen. Er sieht unseren Glauben, ich denke, er sieht sogar unsere Glaubensversuche. Und in all dem ist er ein ganz nachsichtiger, ein ganz liebevoller Begleiter für jeden von uns. Das ist das eine. Aber das andere stimmt auch. Wenn wir aus welchen Gründen auch immer an Jesus vorbei handeln, dann können wir auch große Pleiten erleben. Nicht jeder Misserfolg ist in mir selbst begründet. Aber Gottlosigkeit produziert Misserfolg. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also, wir können sogar als Christen Dinge in den Sand setzen. Das sagt die Bibel ziemlich oft. Das sehen wir nachher sogar nochmal in dem Lied nach der Predigt. Wir setzen als Christen auch gerne mal Sachen in den Sand. Und diese Gefahr ist immer dann gegeben, wenn wir Sachen tun, die Jesus nicht will. Dann handeln wir an ihm vorbei und setzen unser Ding neben den Felsen. Das sieht dann eine Weile lang richtig gut und erfolgreich aus, aber es hat letztlich doch keinen Bestand. Und je eher wir uns davon wieder verabschieden, desto besser. Manchmal ist das mit Freundschaften so. Da gucken wir uns jemanden aus, der oder die soll es dann sein. Ist es aber in Gottes Augen nicht. Je eher wir das merken, desto besser. Oder wir wollen umziehen, wollen uns verändern, wollen mal wieder neu anfangen. Aber Gott will das so gar nicht. Je eher wir das merken, desto besser. Jesus nennt das hier, meine Rede hören und sie tun, dann baut ihr auf Fels, dann baut ihr nämlich auf mich. Dinge, die wir aber an Jesus vorbeimachen, die können wir manchmal daran erkennen, dass sie mit Unehrlichkeit zu tun haben. Dass irgendwas nicht stimmt. Das merken wir schon ganz genau. Oder dass sie viel Kraft kosten, weil der Beistand Gottes fehlt. Oder dass wir ein ganz ungutes Gefühl bekommen, weil der Heilige Geist uns warnt. Jesus will uns schon auf seinen Felsen bringen. Darum wird er uns in den guten Dingen stärken und in den schlechten Dingen sicherlich bremsen. Darum macht es eben so viel Sinn, und Jesus sagt das hier zweimal, auf sein Reden zu hören. Darauf zu achten, ob wir nach seinem Willen handeln oder doch bloß nach unserem. Dazu hilft uns das Gebet oder die Stille vor Gott. Manchmal auch das Gespräch in den Hauskreisen oder im Männerkreis oder wo auch immer. Dazu helfen uns auch Gedanken hier in diesem Gottesdienst. Wieder zurückfinden zu dem, was Gott will, was er mit mir, was er mit uns vorhat. Diese Worte Jesu, auf die wir achten sollen, die sind nämlich meistens gar nicht so super laut. Sie werden nicht gebrüllt und sie werden auch nicht auf große Plakatwände geschrieben, sondern er redet meistens in unser Herz hinein. Manchmal ganz direkt, manchmal auch durch Gedanken anderer, die wir lesen oder hören. So prägt er uns, so formt er uns und so will er unser Haus immer wieder neu stützen und der Grund und Boden unseres Lebens sein. Und ich sage es nochmal, wenn dann doch mal was nicht klappt, dann nimmt er uns nach jeder Pleite, nach jedem kleinen oder großen Zusammenbruch doch ganz gerne wieder in seine Arme. Das gilt auch. Da steht jetzt zum Schluss noch, hier stehen noch zwei Verse, die ich auch ganz eindrücklich finde. Da hat dann der Matthäus aufgeschrieben: Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Auf diese Vollmacht Gottes können wir bauen. Er will uns vor Pleiten bewahren. Und einen besseren Grund und Boden für unser Leben können wir nicht finden als den, der schon längst gesetzt ist, Jesus Christus. Amen.